Wieso beten wir so lange an? Normalerweise machen wir, wie Katrin das gesagt hat, so in 2-Stunden-Blöcken. Aber ich glaube einfach, dass uns Gott auch begegnet und dass er es liebt, wenn wir uns die Zeit nehmen und ihm begegnen möchten. Und das nicht nur so nebenbei, mal so ganz kurz, sondern dass wir wirklich eintauchen können in seine Gegenwart. Ich werde heute einen ersten Teil machen von diesem ganzen Grow, und ich hoffe, dass wir eigentlich über diese Serie etwas wachsen, dass unsere Leidenschaft für Jesus wächst, dass unsere Begeisterung für ihn wächst. Und oft ist ja das Thema, ja, meine Berufung, was soll ich tun? Wir haben gerade heute Nachmittag noch darüber gesprochen. Ich bin das, was ich tue. Und da merkst du ja schon, wenn du als erstes auf die Berufung losstürmst, da findest du schon mal das Thema Identität in der Berufung. Und wenn du aber in deine Identität suchst, dann musst du zuerst mal irgendwo etwas zur Ruhe finden bei Gott, der dir zu deiner Identität etwas sagen kann. Das Zentrum heute ist der Vers von Kolosser 3, Vers 1 und 2. Und da heißt es: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So einfach gesagt, so viel Schuldgefühle kommen schon mal hoch, da so auf, das mache ich nicht, oder du denkst, ja, ich mache das so nebenbei. Aber es ist so zentral, dass wir Gott eigentlich Aufmerksamkeit schenken und dass wir das nicht nur so ein bisschen nebenbei tun. Trachten nach etwas oder setz den Sinn, heißt es in anderer Übersetzung, setzt eure Gesinnung danach, nach dem, was oben ist, nicht auf die irdischen Dinge. Wir hören immer so, ja, aber für das brauchst du Zeit. Für das musst du dir Zeit nehmen, und die habe ich nicht. Ich erlebe Gott im Alltag. Und da kam eben ja das bekannte Corona mit dem Lockdown, und dann hattest du Zeit und wusstest nicht mehr, was machen mit der Zeit. Du hast bestimmt, wie die meisten von uns, begonnen zu beten, weil eine unmittelbare Gefahr war da vor dir. Also was macht man? Dann beten wir. Der Ukraine-Krieg kam, was haben wir gemacht? Gebetstreffen gestartet, gegen den Krieg, für den Frieden, was auch immer. Und Märsche und Dinge, und jetzt, Wochen später, ist nicht mehr viel davon übrig. Aber die Not bringt uns zum Gebet, aber es ändert nicht unsere Gesinnung. Deine Gesinnung hast du wegen Not nicht auf Gott gesetzt, aber du hast eine Not. So deine letzte Hoffnung ist der Herr, und du strömst zu ihm, das machst du durch Gebet. Also du gehst und betest, weil du in Not bist, aber es ändert nicht unbedingt unsere Gesinnung. Es ist mehr eine Reaktion auf die Umstände, die dann nicht mehr so gut sind. Im Lockdown bei Corona, da hat mir so ein befreundeter Pastor hat mir gesagt, also mir begegnet Gott so oft in der Gartenarbeit. Da dachte ich, ja du, das ist super. Wir haben genug Umschwung, um mich zu vertun da. Endlich habe ich Zeit, all das Gartenzeugs zu erledigen. Da habe ich mich an den Garten gemacht, und tatsächlich, Gott hat mir einige Parallelen aufgezeigt zu seinem Reich. War super. Ich habe begonnen, etwas darüber zu schreiben und das festgehalten. Und ich war tot kaputt am Abend. Damals war es ja auch noch schönes Wetter in diesem Frühling mit Sonnenbrand am Abend im Bett. Wunderbar. Aber ich war nicht zufrieden. Ich war echt nicht zufrieden. Ich dachte, irgendwo muss da noch etwas mehr sein, als bei der Gartenarbeit so ein bisschen Gott zu hören. Es gab dann die Situation, ich war am Abend bei uns am Esstisch, habe ich das Notebook hingestellt und noch etwas gearbeitet. Da kam mein kleiner Sohn. Er sagt: Papi, ich will dir etwas zeigen. So ein Lego-Gebilde hat er gemacht. Und ich war aber an etwas Wichtigem dran und schaute kurz rüber und sagte: Ja, schön. Und machte weiter. Papi, schau mal, super hast du es gemacht. Arbeitete weiter. er ist dann davon gezottelt. Irgendwie hat es mich etwas nicht ganz losgelassen. Ich dachte, oh Scheibe, Gott, das, bist du auch so? Wenn ich zu dir komme mit etwas, sagst du so etwas zu mir, sagen, hey, du hast Aufmerksamkeit, schön, schön hast du das gemacht. Aber ich bin gerade am Kriegskonflikte lösen. Super ist das, was du da gemacht hast. Aber ich stehe da in einer wichtigen Sache mit all den Engeln. Ich habe keine Zeit. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich dachte, nein, Gott ist nicht so. Er gibt uns nicht etwas, ein bisschen scheinbare Aufmerksamkeit. Er gibt uns seine Aufmerksamkeit. Wenn Gott dir zuhört, dann hört er dir wirklich zu. Dann hat er nicht noch was anderes im Kopf. So, ich habe dann meinen Laptop geschlossen, meinen Sohn gerufen. Er hat sich an mich herangekuschelt und mir alles genau erklärt, was das alles, warum und wieso. Und er hatte so Freude, dass ich ihm zugehört habe und wirklich mich auf ihn eingelassen habe. Gott tut das mit uns. Er tut das. Wenn du zu ihm kommst, er lässt sich vollkommen auf dich ein. Er hat nicht noch, okay, er hat, aber er kann das. Er ist omnipräsent, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber du hast seine volle Aufmerksamkeit. Mit dem, was er dir gibt, da ist nicht noch ein Hintergedanke von jemand oder etwas anderem dabei. Die Frage ist, wie machen wir das mit Gott? Die Gartenarbeit, die da so hilft, Gott zu hören, die war dann bei mir im Vordergrund. Es war super, konnte ich all diese Dinge erledigen und Gott noch hören dazu. Wunderbar. Vielleicht hast du andere Dinge, die dich zur Entspannung bringen und dir helfen, Gott zu hören. Aber das ist noch nicht der Ort, an den du hin willst. Das ist so nicht mal der Anfang. Es ist wie wenn du in ein Einkaufszentrum gehst und sagst, du gehst zur Infotheke und sagst, wo ist der Schuhladen? Ich muss neue Schuhe kaufen. Und die Dame ist ganz nett und gibt dir einen Plan und sagt dir, von da musst du nach dort, die Rolltreppe rauf, rüber und dann findest du den Schuhladen. Du nimmst den Plan und sagst, vielen Dank, ich gehe jetzt nach Hause. Du gehst nicht zum Schuhladen. Du nimmst nur die Info entgegen, wohin das du gehen müsstest. Aber wenn wir so in diese Gegenwart Gottes kommen und Gott beginnt zu sprechen, dann müssen wir uns dann auch aufmachen und wirklich zu diesem Schuhladen gehen oder was denn du auch besprichst mit dem Herrn. Aber das ist der Anfang. Wenn dir die Gartenarbeit hilft, bitte mach Gartenarbeit. Du kannst auch bei uns vorbeikommen, um Gartenarbeit zu machen. Ich gehe gerne Motorrad fahren, das entspannt mich. Du hast vielleicht andere Dinge und ich kann in diesen entspannenden Arbeiten immer etwas Gott hören. Aber ich möchte dich heute ein bisschen darin herausfordern und ermutigen, dass du Gott deine ganze Aufmerksamkeit schenkst. Dass du nicht bei diesem kleinen Anfang bleibst. Dass du eine Info erhältst, wohin du gehen solltest. Oder wo er dich noch tiefer hinführen möchte. Sondern dass du dort einmal verweilst. Entspannung brauchen wir, glaube ich. Ich glaube wirklich, in dieser Zeit ist alles so schnelllebig, wir haben so viele Eindrücke den ganzen Tag. Du hast als arbeitstätiger Mensch im Normalfall 15 Sachen im Kopf, die du erledigen musst, von der Arbeit, von privat, von deinem Hobby und was auch immer noch in dir herumschwirrt. Wir haben so viele Dinge, die wir auf einmal denken müssen. Und wir müssen an einen Ort kommen, an dem Gott wirklich zu uns sprechen kann. Aber dort beginnt es erst. Stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und deine Frau oder dein Mann, dein Freund, deine Freundin sagt, ich kann einfach am besten mit dir sprechen, wenn ich das Bad putze. Echt? Da fühle ich mich so frei, um mit dir zu sprechen. So spinnst du oder was? Super, aber bitte komm doch noch einmal, sitz mit mir am Tisch, aufs Sofa oder sei mit mir zusammen. Ich möchte doch mein Herz teilen mit dir. Ich möchte, dass du dein Herz teilen kannst mit mir. Und wenn wir uns das anschauen, in unserer Beziehung mit dem Herrn, dann merkst du, es ist sicher nicht diese Tiefe. Ich lade dich ein, da einmal das Verweilen auf dich zu nehmen. Ich glaube, dass wenn wir keine ausgedehnte Zeit haben mit Gott, dann fehlt es in unserer Beziehung an Verletzlichkeit und Tiefe. Ich glaube, wir können nicht eine Verletzlichkeit, eine Ehrlichkeit Gott gegenüber an den Tag legen, wenn wir nicht bei ihm verweilen. Es bleibt ein oberflächliches Gespräch. Unsere Beziehung beschränkt sich auf unsere ersten Nöte und die wichtigsten Dinge, die gerade vor uns liegen. Vielleicht Pläne für die nächsten 10 Jahre, ist nicht so viel für den Herrn. Oder der war ja schon von tausenden Jahren auch schon da. So, er wird auch noch länger sein. Aber für uns ist das lange, diese 10 Jahre. Es ist oberflächlich für ihn. Ist oberflächlich. Wir brauchen eine tiefere Beziehung, damit wir unsere Herzen wirklich auftun können. Und dass wirklich eine Verletzlichkeit, eine Ehrlichkeit wächst mit Gott, in der wir auch verändert werden können, in der wir wachsen können. Also du möchtest so bleiben, wie du bist, bist zufrieden mit deinem Zustand und gehst einen Kaffee trinken mit dem Herrn, während er das Bad putzt. Ich glaube aber, das ist wirklich mehr. Jetzt sagst du, gut, ich will mehr. Ich will mehr. Was passiert denn? Kennst du diese Situation, oder Situation, es ist doch so schön, wenn du irgendwie in einen Tunnel oder so, schreibst du, hallo, und dann kommt das Echo, hallo, hallo, hallo. Und das ist ganz witzig, aber beim Gebet ist es nicht so witzig. Wenn du dein Gebet in den Himmel schreist und du hörst nur dein eigenes Echo, dann kann das entmutigend sein, wenn nichts zurückkommt. Und da ermutigt mich immer der alte Comedian, der Otto Walkes, der hat gesagt, hallo, und das Echo, hallo Echo, und das Echo hat gesagt, hallo Otto, es kommt was zurück. Und ich denke immer daran, ich denke, wenn ich in die Leere schreie, in der ich nicht gerade etwas sehe, ich weiß, das Echo ist nicht nur mein Echo, das zurückkommt, aber Gott wird antworten. Mit meinem Namen, stell dir das mal vor. Du schreist in deiner Not, es kommt nicht mal auf deinen Zustand an, aber was bei Gott ankommt, wird für dich persönlich mit deinem Namen zurückkommen. Wenn wir an diesem Ort sind, so dürfen wir das einfach nicht vergessen, dass diese Gebete, die kommen an bei ihm. Die kommen wirklich an. Und ich weiß nicht, wie viel Mal ich das schon gehört habe, wenn wir über Gebet sprechen, wie schwierig es manchmal ist, dran zu bleiben, ermutigend zu bleiben. Was du immer hörst, ist super, was du tust. Du musst einfach dranbleiben, auch wenn du jetzt nicht gerade etwas siehst. Weißt du, der Herr hört zu seiner Zeit. Deine Gebete sind wichtig, vielleicht hast du es auch schon gehört. Du hast für ein bestimmtes Thema gebetet und hast noch nichts gesehen. Das ist so eine Pseudo-Ermutigung. Ich weiß es ja auch. Schön kommt das Gebet an, aber ich will endlich mal was sehen. Ehrlich gesagt ist es auch so, wir werden nicht immer alles sehen. Aber nur das zu wissen, das hilft mir nicht so. Es muss irgendwo tiefer gehen und ich muss eine tiefere Überzeugung erhalten im Gebet, dass ich weiß, dass das beim Vater ankommt. Und das geschieht einfach nicht bei der Gartenarbeit, es geschieht nicht nebenbei. Jesus ging auf den Berg zum Beten. Ich habe da den Vers aus Lukas 6, 12, 13. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Das war, bevor er seine Jünger berufen hatte. Und da ging nicht ein Gebet einfach in die Leere. Und er hat dann irgendwie sich ausgelost, wer er wohl berufen sollte als Apostel. Er war in Konversation mit dem Vater. Er war in dieser Gegenwart abgeschieden vom Rest der Welt. Er ging auf diesen Berg. Und wir müssen dahin kommen, zu einem Ort, an dem wir uns zurückziehen können, ein Ort, an dem wir Gottes Gegenwart erleben und verweilen können. So wie Jesus damals gemacht hatte. Ich mache einen Switch ins Alte Testament. Ihr kennt den Auszug aus Ägypten. Und da hat Mose den Ausspruch Gottes gehabt und Gott hat gesagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. In ihrer Mitte. Gottes Wunsch ist es, immer da zu sein. David hat das auf die andere Seite formuliert. Er hat gesagt, ich will immer in deiner Gegenwart sein. Lass mich dein Angesicht schauen, Tag und Nacht in deinem Tempel. Aber es ist auch Gottes Wunsch. Gott möchte bei dir sein. Das war Gottes Plan. Das Wohnen inmitten von seinem... Aber es war... Ja, das war Gottes Plan. Aber es war dann nicht so lange. Denn Mose ging auf den Berg und die Israeliten begannen da das goldene Kalb zu machen und das anzubeten, einfach weil Mose schon mal weg war. 2. Mose 32, 9 bis 10, da spricht der Herr, ich habe dieses Volk beobachtet und es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Ich finde es noch seltsam, speziell, dass Gott sagt, ich habe das Volk gesehen, denn Mose konnte das Volk nicht sehen, der war auf dem Berg. Und Gott war auch auf dem Berg, aber er war auch gegenwärtig. Es war sein Wunsch, nicht nur mit Mose zu sein, sondern mit dem ganzen Volk. Er war auch mitten im Volk und er hat gesagt, hey, ich habe es gesehen, ich habe es beobachtet. Die sind davon gerannt. Kaum bist du weg, Mose. Lass es vergessen, wir fangen nochmals von vorne an. Hey, der Mose, super, ich bin's, oder? Der Rest, den kannst du vergessen, aber Mose war eben nicht so. Was mich so berührt an diesem Vers, und das hat mich irgendwo wirklich zerbrochen, wenn es ums Thema Gebet geht, das ist diese Aussage Gottes, lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt. Kann es sein, dass wenn wir Gott nicht lassen, dass wir sein Herz bewegen und etwas verändert wird? Lass mich nun, sagt Gott zum Menschen, zu Mose. Lass mich nun, ich will tun, was ich will. Das heißt, wenn du vor ihm kommst und in seiner Gegenwart stehst, verweilst, mit ihm sprichst, dann beeinflusst du sein Handeln. Er lässt sich von dir bewegen. Nicht, weil er muss und du Herr bist über Gott, aber weil er so gerne mit dir ist. Und er sagt, lass mich, damit ich zornig werden kann. Was ist das für eine Aussage? Stell dir vor, du stehst vor Gott. Und du weißt, solange du dort stehst, und da stehst du in der Fürbitte, in diesem Riss, solange du da stehst, wird Gott seinen Zorn zurückhalten. Er sagte zu Mose, lass mich, damit ich zornig werden kann. Lass mich. Aber Mose ließ ihn nicht. Er war ja noch dort. Und Mose hat Fürbitte getan. Das heißt, da im kommenden Vers heißt es, Mose besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach. Und dann gibt es vier Punkte der Fürbitte, die Mose getan hatte. Und bevor wir zu diesen kommen, überleg dir das mal. Dieser Gott, so gewaltig, du kannst ihn nicht anschauen, du alleine und er auf dem Berg. Bist nicht da im Raum mit so vielen anderen Leuten. Alleine, du und der allmächtige Gott. Und er sagt, geh nach Hause, ich will jetzt da mal Dampf ablassen. Göttlichen. Es wird grausam sein. Du stehst alleine dort mit diesem Gott. Sag, lass mich in Ruhe, geh. Sag, nein, easy, easy. Besänftigen, calm down. Lieber Gott, komm, lass uns nochmals darüber reden. Und Gott tut das. Gott tut das. Lässt sein Herz berühren. Und da lesen wir diese Fürbitte. Und das ist, ich habe das aufgeteilt in diese vier Punkte, die Mose da an Gott macht. Und ich glaube, es ist ein Muster, wie wir in der Fürbitte stehen können. Wir werden heute nicht in der Tiefe auf Gebetsorten gehen, aber es ist halt da nun mal Teil davon und ich möchte es nicht auslassen. Mose startet mit einem Appell an Gottes Güte. Und er sagt, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Er sagte, du hast doch schon so viel getan, Gott. Wieso willst du jetzt aufhören? Du bist doch gut. Das ist eigentlich die Aussage Mose in dieser Fürbitte. Als erstes proklamiert er und sagt, Gott, du bist doch gut. Wie kannst du jetzt so etwas planen? Wie willst du das wirklich tun? Du bist doch gut, du hast schon so viel Gutes getan. Dann appelliert er an die Ehre Gottes und sagt, warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Er sagt, Gott, du verlierst deine Ehre vor den Augen der Menschen. Gott hat es nicht nötig. Aber trotzdem war es Mose, der sagte, hey, die Welt soll doch erkennen, dass deine Güte real ist. Die Welt soll doch erkennen, dass du ein guter Gott bist. Im nächsten Satz appelliert er an die Gnade Gottes. Und er sagt, wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Er sagt, da ist nichts anderes als, sei doch bitte gnädig. Sei doch bitte gnädig. Du bist zornig, aber bitte sei gnädig. Es gibt keinen Grund, in diesem dritten Satz, den Mose sagt, keine Entschuldigung, nicht, wir haben versagt, wir sind halt nicht so gut, bitte einfach nur, Gott, du bist zornig, bitte sei es nicht. Hast du schon mal so gebetet? Gott, du hast den Plan, den ich erkenne, aber können wir das irgendwie anders machen? So hat Mose gebetet. Und im vierten Punkt erinnert er Gott an die Verheißungen, die er bereits gegeben hat. Gedenke an deine Knechte, an die Vorfahren und bei denen du geschworen und gesagt hast und so weiter. Ich will euch mehren wie die Sterne im Himmel und dieses ganze Land und gebe euch das Land zu besitzen. Mose erinnert Gott an die Verheißungen, die er gegeben hat. Und sagt, das kann doch nicht sein, dass jetzt ein Fehler des Volkes dazu führt, dass deine Verheißungen, das, was du gesprochen hast, nicht zustande kommen. Und dann heißt es im Vers 14, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Verrückt, verrückt. Da redet einer von Zerstörung von einem ganzen Volk und eine einzige Person, die verweilte bei ihrem Gott und nicht beim Wandern auf dem Mountaintop und nach oben sagte, oh super, ich kann mit Gott sprechen. Beim Wandern ist sehr gut, sagte Mose. Da bis ich oben bin, da habe ich ihn getroffen, wunderbar. Nein, er verweilte in dieser Gegenwart und konnte in den Riss treten als jemand, der Gott besänftigt. Dass Gott sagen musste, ich kann das alles nicht tun, wenn du noch da bist. Und wir lesen, da reute den Herrn das Unheil, das er eigentlich geplant hatte. Es war dann ja nicht ganz ohne Konsequenzen. Und Mose ging zurück, 3000 Männer starben. Mose hat sie ermahnt und hat auch in seiner Barmherzigkeit gesagt, okay, ich gehe nochmals auf den Berg zu Gott, ich werde nochmals hingehen, ich werde nochmals Fürbitte tun. Und beim zweiten Mal hat er noch 3 Punkte dafür, bitte. Also ihr müsst euch vorstellen, er hat das Unheil konnte er abwenden durch die Fürbitte. Er hat mit dem Volk gesprochen, ist zurückgegangen, um nochmals zu bitten, wie könnte es weitergehen. Er ist also wieder in der Gegenwart Gottes. Als erstes macht Mose ein Bekenntnis. Das Bekenntnis ist, ich habe gesündigt oder wir haben gesündigt, wir brauchen Vergebung. Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Kälber gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Er bittet um Vergebung. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Die Willigkeit, sich selber zu opfern für andere, die Hingabe, die selbstlos ist. Und wir sehen darin eine Art zu beten, wie wir gegen Sünde oder Konsequenzen Gottes wirklich einstehen können. Du kommst nicht daran vorbei, Sünde zu nennen. Er sagte, sie haben gesündigt. Und er hat sogar gesagt, was sie gesündigt haben. Wenn wir in unserer Fürbitte den Teil auslassen, kannst du gleich, da verlierst du die Kraft darin. Sünde ist Sünde und das müssen wir gerade auch im Gebet vor Gott wirklich benennen können. Aber wir können appellieren an diese Gnade Gottes und um Vergebung bitten. Und wir wissen ja, wie vergebend das Gott ist. Wir wissen, dass wir das beten können. Und Mose wäre bereit gewesen und gesagt, wenn du ihnen nicht vergeben willst, dann nimm mich, lass sie leben, radier mich aus. Das ist die Hingabe, die Mose gelebt hat in diesem Moment. Das Volk zeigte Reue übrigens danach. Es hat sich dann auch bekehrt über ihre Sünde hinweg. Und der Herr hat dann zu Mose hingesagt, also geh hin in das Land, das ich versprochen habe. Ich will aber einen Engel vor dir her senden, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Mal so weit. Da malen wir ja Bilder davon. Das ist ein Traum für uns. Der Herr geht uns voraus. Er macht uns den Weg bereit in das Land, in dem Milch und Honig fließt, so wie es da steht. Der Herr geht voraus. Und das, ihr müsst wissen, das ist eine Verheißung nach der Sünde. Dieser Teil ist das Zweitbeste. Weil wenn du weiterliest, heißt es, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Es war Gottes Plan, ich will in ihrer Mitte wohnen. Gott möchte in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Mitte wohnen. Er möchte nicht dir vorausziehen und all das, was wir erleben, Wunder, Türen, die sich öffnen, Versorgung, Heilung, all die Dinge, die der Engel, der vor uns herauszieht, uns einen Weg bereitet, Gunst und Gnade auf deinem Lebensweg. Das ist nicht die Fülle. Die Fülle dessen ist, wenn wir Gott in unserer Mitte haben, mit ihm sprechen können und in dieser Gegenwart aufleben. Nicht nur wissen, wir sollten, wir müssten, sondern wenn dieses Feuer nach seiner Gegenwart in uns brennt und er in unserer Mitte leben kann, das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht. Die Verheißungen blieben bestehen. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Engel, der vorausgeht. Gott wird immer mit seinem Volk sein. Aber eigentlich sehen wir, ist es nicht der Wunsch Gottes, dir das Land, in dem Milch und Honig fließt, zu geben, sondern es ist Gottes Wunsch, in deiner Mitte zu leben. Es ist Gottes Wunsch, dass du dich sehnst und in einer Reinheit lebst, dass er sich wohlfühlt in deiner Mitte. Mose wollte natürlich nicht auf diese Gegenwart verzichten und er hat dann das Zelt der Zusammenkunft oder ja, das Zelt der Zusammenkunft aufgestellt. Es war noch nicht die Stiftshütte, die kam später. Aber Mose hat in dieser Zeit, hat er außerhalb vom Flüchtlingslager, das sie da gehabt haben, hat er ein Zelt aufgestellt und es genannt das Zelt der Zusammenkunft. Und wenn du das musst du mal selber nachlesen. 2. Mose 33. Und es geschah, und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Also du, weil Gott nicht mitten unter ihnen wohnte, aber bei ihnen sein wollte, war das nächstbeste ein Zelt ein bisschen außerhalb des Lagers. Das ganze Volk konnte hingehen. Es war nicht nur Mose. Das ganze Volk, jeder, der den Herrn suchte, konnte zu diesem Zelt der Zusammenkunft gehen. Es hieß aber, du musstest dein Lager verlassen, musstest dich aufmachen. Ich weiß nicht, wie weit das war, aber es war nicht innerhalb vom Lager. Du musstest dich aufmachen, bewusst in diese Gegenwart Gottes eintreten, um ihm zu begegnen. Aber er begegnete dir. Er begegnete diesen Leuten. Wenn du das tust, aus deinem Lager, aus deinem Umfeld, wo du dich so wohl fühlst, jeden Tag, jeden Abend, in deinem Wohnzimmer oder vielleicht fühlst du dich sehr wohl an deinem Arbeitsplatz und wo du bist, du musst dich einfach irgendwo aufmachen und da hinaustreten und dieses Zelt der Zusammenkunft aufsuchen. Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe, glaube ich, keine Folie davon, aber wenn man da weiterliest, Vers 8 bis 9, heißt es, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, also nicht wenn irgendjemand sonst, aber wenn Mose hinausging, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang des Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Es hat einen guten Grund, dass sie es machten. Es war ein Schauspiel sondergleichen. Denn es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, das Zelt der Zusammenkunft, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er, Gott, redete mit Mose. Wow, diese Gegenwart wird manifest, weil Mose sich Zeit nimmt, aus dem Lager zu gehen, in dieses Zelt der Zusammenkunft, und sich bewusst dieser Gegenwart Gottes voll und ganz aussetzt. Da kam diese Gegenwart Gottes. Und das ganze Volk musste das sehen. Nicht musste, weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Sie konnten nicht, wow, der Mose geht zum Zelt. Siehst du die Wolke? Schnell hin, vielleicht hören wir etwas, was Gott zu ihm sagt. Aber verstehst du, Mose nahm sich diese Zeit. Und so appelliere ich heute an dich, nimm dir diese Zeit. Bleibe nicht irgendwo bei einer göttlichen Infotheke stehen. Nimm nicht nur den Plan, wie du zu deinem Lebensziel kommst, in deine Hände und dann gehst du auf die Suche. Verbringe diese Zeit in seiner Gegenwart. Und das ist solch eine Grundlage, dass wir überhaupt weiterkommen. Wenn du Gott deine Aufmerksamkeit gibst, dann wirst du seine volle Aufmerksamkeit geben. Unsere Kinder, wenn die klein sind, das wisst ihr, die kommen all im Minutentakt, kommen die und wollen etwas von dir und wollen etwas zeigen, wollen etwas fragen. Und es ist manchmal herausfordernd als Mensch, der nicht allgegenwärtig und allgeduldsvoll ist. Aber Gott hat das so in uns gelegt. Wir suchen, wir möchten das doch zeigen. Wenn du das nicht mit Gott machst, machst du das mit den Menschen und der Welt. Wenn du dich beweisen musst vor allen Menschen, wenn du ein Bedürfnis hast, dass alle sehen, was du tust auf dieser Welt, dann ist es, weil es nicht gestillt ist in dir, dass dein Abba-Vater dir sagt, hey, schön hast du das gemacht. Oder vielleicht auch mal sagt, wie du etwas anders machen kannst. Aber es braucht es, dass wir Gott suchen und und unsere Gesinnung nach dem setzen, was oben ist. Mit dem haben wir begonnen. Dass wir unsere Gesinnung dorthin setzen, was oben ist und nicht das, was auf der Welt ist. Wir können das alles quantisieren oder in Größen einteilen und sagen, gerade hier im Gebetshaus, wir wollen beten. Wir haben 33 Stunden pro Tag haben wir Gebet. Dreifach abgedeckt. Deshalb kommen wir auf mehr als 24. Wir sind so gut. Aber wir verpassen vielleicht dennoch den Punkt, dass eigentlich Gott nicht eine Quantität sucht, sondern uns. Du bist gesucht, aber du musst das auch zulassen. Und an diesem Ort, an dem wir verweilen können mit ihm, da beginnt das zu geschehen, da beginnt dein Herz sich zu verändern, da beginnt die Tiefe in der Beziehung mit ihm. Und da gibt es nicht einen Quick Fix, das ist nicht etwas, da macht man ein Pflaster drauf in deinem Leben und jetzt funktioniert das, sondern es ist etwas, das Zeit braucht. Alle, die schon mal in einer Beziehung waren oder sind, ihr wisst, dass man lernt sich kennen über die Zeit. Man lernt sich kennen über die Zeit, man öffnet sich, es muss nicht mal eine Ehebeziehung sein oder so, es kann ja auch mit Freunden sein. Du lernst neue Leute kennen, die sind cool, super. Verbringst Zeit mit ihnen. Wenn du jung bist, gehst du in den Ausgang. Wenn du älter bist, dann machst du ein Gesellschaftsspiel oder eine Karfahrt oder sowas. Aber es kommt vom Smalltalk zum Deep Talk und das braucht Zeit. Und diese Verletzlichkeit, diese Ehrlichkeit deines Herzens, die machst du einfach nicht von heute auf morgen. Selbst wenn du weißt, Gott ist gut und ich kann ihm vertrauen, es braucht eine Ehrlichkeit auch dir selber gegenüber, dass du deine Verletzlichkeit Gott hingeben kannst und auch selber zugeben kannst, hey, da, das möchte ich dir hingeben, weil ich brauche dich da. Da habe ich gesündigt. Und zwar kannst du sagen, was du gesündigt hast und ihn bitten, dass er vergibt und er wird vergeben. In diese Tiefe wachsen. David hat das gesagt, wie vorhin schon mal erwähnt, eines erbiete ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David hat nicht gesagt, danach trachte ich, dass ich wandern kann den ganzen Tag, damit ich gleichzeitig mit Gott sprechen kann. Er hat nicht gesagt, gib mir einen größeren Garten, ich brauche mehr Gartenarbeit, sonst höre ich Gott nicht. Er hat gesagt, ich möchte in diesem Haus sein. Ich möchte Zeit verbringen mit Gott. Ich möchte das mein Herz aufweichen lassen. Und diesen Wunsch, den hoffe ich, dass das etwas zum Brennen kommt in dir. Weil im Vers 5, der Vers 4 ist ja bekannt, aber der Vers 5 heißt dann, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und er hört mich auf einen Felsen. Hast du das schon mal etwas im Zusammenhang mit dem Vers 4 gelesen? David möchte im Tempel sein. Und jetzt kommt aber eine Zeit des Unheils. Und wo ist dann David im Schutz? In seiner Hütte. Er ist dann in seiner Gegenwart. Und so seine Gegenwart, Gott, die bewahrt mich zur Zeit des Unheils. Oder der Schutz seines Zeltes. Das ist diese Gegenwart, in der David ja sein möchte. Er sagt, nicht in der Rüstung oder nicht in meinem Verstand. Er sagt, im Zelt der Begegnung, im Zelt seiner Gegenwart, dort finde ich Hilfe. Lass dich darin herausfordern. Ups. Für mich ist das die Grundlage, dass wir überhaupt wachsen können. Eine Bereitschaft zu haben, in seiner Gegenwart zu gehen und zu stehen und zu bleiben. Und von da werden wir auch weiterkommen. Da wird Gott zu dir sprechen über deine Identität, über das, was er in dir sieht. Er wird dich bestätigen, wird dir Bestätigung geben in Dingen, die du tust, in Dingen, die du bist, in Dingen, die du vielleicht noch nicht kannst, aber dahin wachsen möchtest. Er hilft dir darin. Aber wir müssen dies in seinem Angesicht tun. Und deshalb lege ich das heute als Grundlage für das überhaupt, dass wir hier weiterkommen, ist Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Wenn du nicht bereit bist, Zeit mit ihm zu verbringen, dann bist du am falschen Ort, um in deiner Berufung wachsen zu wollen. Es ist die Grundlage. Du wirst sonst immer anstehen. Aber du wirst wirklich freigesetzt, wenn du in seiner Gegenwart beginnst. Du wirst wirklich gestärkt, wenn du diese Zeit für ihn einsetzt. Ich habe ein Blatt gemacht, das könnt ihr nachher gerne mitnehmen. Da ist nicht alles drauf, was ich jetzt erzählt habe, aber es sind vier Herausforderungen dabei, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und das eine ist, wirklich Gott deine Gegenwart zu schenken und ohne Nebenbeschäftigung mit ihm Zeit zu verbringen. Ich möchte euch herausfordern, in dieser Zeit bis zum nächsten Go, nehmt euch wirklich Zeit, nicht nur einmal. Versucht das einzuplanen in eurem Wochenablauf, sage ich mal. Es muss ja nicht jeden Tag 8 Stunden sein, sonst findet ihr keinen Schlaf mehr. Aber fangt das mal, ich glaube, realistisch einzuplanen, wöchentlich eine ausgedehnte Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Es kommt die Frage dazu, was ist dein Lager, das du verlassen musst, um in Gottes Gegenwart zu kommen? Hast du möglicherweise Anteil an einer kollektiven Sünde eines Volkes? Hast du Anteil an einer Sünde, die wir hier in der Schweiz tun? Und kannst du diese vor Gott bringen? Kannst du Gott um Vergebung bitten, in den Riss stehen für dein Volk? Bist du bereit, dich da auch aufzuopfern in seiner Gegenwart, damit das Volk frei werden kann? Wie tat Mose Fürbitte? Da habe ich euch die Bibelstelle dazu noch notiert, die könnt ihr nochmals anschauen. Das sind diese 2 Fürbitten von Mose, die erste 4-fache und die zweite 3-fache Fürbitte. Und es ist noch eine Frage dazu, wieso, dass die Bitte von Mose erfüllt wurde. Kennt Gott zu diesem Zeitpunkt Mose überhaupt? Oder kennt er dich überhaupt? Und das beantworte ich jetzt nicht. Das findet ihr dann im Bibeltext, der notiert ist hier auf dem Blatt. Aber es ist spannend zu sehen, wieso, dass Moses Bitte erhört wurde. Und wieso man sagen kann, Gott kennt dich und Gott möchte diese Zeit mit dir verbringen. Damit möchte ich heute zum Schluss kommen.